Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast und der vielleicht schrägsten Kochshow der Radiogeschichte, auf deren akustischer Speisekarte eine perfekt zubereitete Mixtur aus Kürbissuppe und Kriegshandlung steht. In Butchers Block geht es nicht um das saftigste Steak oder die raffinierteste Soße, sondern um ein deliziöses Drei-Gänge-Menü des Wahnsinns zwischen Kochinsel und Krisenherd. Das Szenario dieser Hörspielsatire, die in einer fiktiven deutschen Enklave am Ende der Welt spielt: draußen tobt ein brutaler Bürgerkrieg. Drinnen im Studio von Radio Deutschland herrschen Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird geschnippelt, gebrutzelt und live gesendet. Und man diskutiert große Themen an kleinen Raffinessen. David Lindemann serviert uns mit Butchers Block ein Hörspiel, das so gar nichts mit gemütlichem Küchenradio zu tun hat. Es ist grotesk, bissig und würzt messerscharfe Gesellschafts- und Medienkritik mit einer ordentlichen Portion schwarzen Humor. In diesem Sinne, guten Appetit.
Butchers Block von David Lindemann.
Sehen Sie, jetzt sind Sie gleich zu Anfang mit der Situation hier konfrontiert.
Ja, naja, vielleicht ist mein Gepäck ja auch direkt im Hotel abgeliefert worden.
Ja, ich würde das gar nicht ausschließen.
Was ausschließen?
Naja, dass Ihr Gepäck wieder auftaucht.
Sagen Sie, die Leute von drüben sind einfach geschlossen? Heute Morgen alle nicht zur Arbeit erschienen?
Ja, sieht so aus.
Wie viele sind das?
Mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter. Ach. In erster Linie Reinigungskräfte, Kantinenpersonal, Fahrdienst. Zum Glück arbeitet keiner von denen in der Redaktion. Ist also keine Katastrophe. Ich wollte Sie aber nicht unterbrechen. Sie haben gerade gesagt, dass es in Ihrer Karriere auch eine experimentelle Phase gegeben hat.
Ja, das hat es, ja.
Darüber habe ich überhaupt nichts gefunden. Das war wahrscheinlich vor dem Internet.
Nein, wenn wir zu dem Beispiel von eben zurückkommen. Ich habe da wirklich unzählige Experimente gemacht. Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe alle mir zugänglichen Quellen recherchiert. Ich habe handschriftliche Aufzeichnungen zu entziffern versucht. Ich bin herumgereist, in der ganzen Welt.
Morgen.
Also auf der Suche nach neuen Anregungen, Möglichkeiten, Auswegen auch. Ich habe die Literatur in mich reingefressen, vergebens. Absolut Fehlanzeige.
Ach.
Ich meine, die einzige Kürbissuppe, die mir jemals gelungen ist, ist folgende. Ja. Kürbis mit Zwiebeln anschwitzen, Kartoffeln rein, Lorbeerblatt, zwei Nelken mit Brühe angießen. Instantbrühe. An dieser Stelle spricht überhaupt gar nichts gegen Instantbrühe. Ja. Wenn die Kartoffeln gar sind, pürieren, ein Becher Sahne dazu, mit Salz und Pfeffer abschmecken, fertig. So einfach ist das.
Tja, klingt lecker.
Ja, mit solcher Art Rezepten wird mir natürlich kein relevanter Beitrag zur Kulturgeschichte des Kochens gelingen.
Interessant, dass Sie das selbst ansprechen. Wir haben das in der Redaktionssitzung lange diskutiert.
Ja, was genau?
Naja, ob wir Sie einladen in die Sendung oder doch jemand anders. Ich hatte Sie vorgeschlagen, das wollte den Kollegen zuerst nicht so richtig einleuchten. Wieso den Koch, haben Sie gefragt. Es gibt ja einige.
Ja, es gibt ja viele.
Schöne Sachen kochen können in 25 Minuten.
Ja. Es gibt viele andere, die das können.
Naja, die brauchen wir jetzt gar nicht alle aufzählen.
Ich will Ihnen ehrlich was sagen. Ich bin, und da unterscheide ich mich von meinen Kollegen, in meiner ganzen Karriere über diese Art von Rezepten, also wovon die Kürbissuppe, wie ich das eben geschildert habe, ein Beispiel ist, darüber bin ich nie hinausgekommen.
Ach.
Ja, und ich bin mir auch nicht zu schade zu sagen, ja, also an dieser Stelle nehme ich ganz bewusst die Instantbrühe und an anderer Stelle auch.
Genau, und da unterscheiden Sie sich eben von Ihren Kollegen.
Hm. Über diese Art von Scham bin ich drüber weg. Scham überhaupt.
Sie waren es, der im Interview gesagt hat, mit einer der seriösen Sonntagszeitungen.
Ach, ja, richtig.
Der sogenannte Kohlfahrten mit kommerziellen Mount Everest-Expeditionen verglichen hat. Das waren Sie.
Ja.
Und mir hat das sehr gut gefallen. Es wäre schön, wenn wir darauf später in der Sendung noch mal näher eingehen können.
Ich weiß nicht, was es da noch hinzuzufügen gibt. Vielleicht haben das einige im Publikum ja auch gelesen.
Naja, hier vermutlich eher nicht.
Ja, gut. Sie können das besser einschätzen als ich.
Ja, wir sind zwar eine deutsche Enklave, aber das Angebot an heimatlichen Printerzeugnissen ist hier unten doch eher wenig breit gefächert.
Ja, gut. Wir können das gerne kurz anschneiden.
Ich habe mich beim Lesen gefragt, Hat das wirklich Hand und Fuß oder ist der Vergleich nicht doch sehr weit hergeholt?
Nein.
Ach, der Koffer! Danke, Tobi.
Es hat Todesopfer gegeben.
Ach, auf Kohlfahrt?
Ja. Ich habe das also untersucht. Und zwar keine Einzelfälle. Aber wenn Sie das Interview gelesen haben, dann wissen Sie doch, worum es geht.
Ich weiß erstmal überhaupt nichts. Ich stelle mich ganz dumm. Das wird auch im Folgenden so sein. Wir müssen gemeinsam gucken, dass wir das Publikum von ganz unten abholen.
Da sind Sie der Mann vom Fach. Sagen Sie, ist das hier mein Koffer?
Ja, natürlich. Da haben Sie aber nochmal Glück gehabt. In der Sendung müssen wir dem Publikum zuallererst mal erklären, was eine Kohlfahrt ist.
Ja, Sie ziehen mit dem Bollerwagen los. Durch die Landschaft, im Wagen lagern die Alkoholiker, die werden unterwegs konsumiert.
Ja, das kenn ich.
Und am Ende bekommen sie in einer Gastwirtschaft ein Kohlgericht serviert.
Ganz kurz, Todesfälle. Wie muss ich mir das vorstellen?
Na, ich meine
Sie haben den Alkoholkonsum angesprochen.
Ja, ich meine nicht die Verkehrsunfälle, die am Rande einer Kohlfahrt natürlich auch keine Seltenheit sind. Ich spreche über den eigentlichen Kern der Veranstaltung. Wenn endlich der Kohl ins Spiel kommt.
Jetzt ist es 22:30.
Müssen wir?
Na, wir sind noch in der Zeit. Was passiert dann?
Ja, es gibt da diesen kettengliedartigen Ring. Also wo die Wurst anfängt, dann geht sie einmal rum und kommt am Ende wieder da an und wird dann mit diesem, ach Gott, naja, wie soll ich sagen, also mit dieser Niete verzwickt, damit es zusammenhält. Ah. Wenn der Koch vergisst, diesen ringartigen Nieten, diesen Ketten, was auch immer, vor dem Kochen zu entfernen, bevor die Wurst in den Topf kommt, wo der Grünkohl drin ist, dann löst er sich im Topf ab und, und Sie finden ihn wieder. Also mögliches Verschlucken ist die Folge. Stecken bleiben im Hals, Atemnot, tot. Unter Umständen.
Ist Ihnen das auch schon mal passiert?
Nein.
Aber es kommt schon öfter vor.
Also im Mittel gibt es jedes Jahr gleich viel Tote, weil Kohlfahrten wie auf dem Mount Everest. Während die Menschen auf dem Mount Everest zumeist erfrieren oder an Erschöpfung sterben, ersticken die Opfer der Grünkohlsaison an diesen kettengliedartigen, nietenhaften Ringen. Aber das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden. Disziplin, hätte ich fast gesagt.
Jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, wo ich beim Lesen dachte,
wie auch die Mount Everest-Expedition. Wobei wir heute gar nicht mehr von Expeditionen sprechen.
Ja, da haben Sie völlig recht.
Ja, geht auch die Kohlfahrt heutzutage in der Regel nicht mehr auf die private Initiative einiger mutiger Individualisten zurück, sondern sie ist eine organisierte Gruppenreise. Mhm. Mit Gruppenverpflegung, der Veranstalter stellt den Bollerwagen zur Verfügung und so weiter. Außerdem haben wir hier wie dort ein ganz klar beschriebenes Zeitfenster.
So, wir haben jetzt kurz nach 20 vor.
Haben wir die Kohlsaison. Grünkohl wird geerntet nach dem ersten Frost bis Ende Februar. Eine Mount Everest-Besteigung ist abhängig vom Monsun. Ja, unmittelbar zusammenhängt mit dem Wetter im Himalaya. Da haben Sie dann auch ein ganz klares Zeitfenster.
Ist den Leuten bewusst, welchem Risiko sie sich aussetzen, wenn sie eine Kohlfahrt buchen?
Ja, zweites Obergeschoss. Besetzungsbüro.
Wenn man berücksichtigt, dass mehr Menschen an Kohlfahrten teilnehmen, als auf dem Mount Everest steigen, dann ist streng mathematisch die Todeswahrscheinlichkeit natürlich nicht gleich groß.
Also in dem Moment, wo mir so ein Ring im Hals stecken bleibt, wäre mir die mathematische Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ziemlich hoch.
Ja. Na, wir haben hier wie dort ein nicht zu leugnendes Risiko. Und in beiden Fällen, das möchte ich betonen, gehen die Unfälle auf menschliches Versagen zurück. Sie könnten vermieden werden, entstehen aber in dem Moment, wo wir Zeitdruck haben, schlechte Vorbereitung und mangelndes Risikobewusstsein.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie eine Küchenhilfe die Wurst in den Kohl legt, das muss ich als Koch auf jeden Fall selber machen.
Herr Koch, wir müssen gleich noch in die Maske.
Ach nee, fürs Radio?
Ja, wir haben ja hier noch ganz klassisches Live-Publikum im Studio.
Ach wirklich?
Ja, aber reden Sie weiter.
Wo waren wir gerade stehen geblieben?
Na, wie kommt das? Warum wird da so geschludert?
Auf Kohlfahrten?
Da sagen wir, in der Eventgastronomie insgesamt. Ach,
ja, na, wir haben hier ganz klar, wie bei der Mount Everest-Expedition natürlich auch, eine Entwicklung hin zur kommerziellen Massenveranstaltung, wo in erster Linie die Kasse klingeln muss. Im Himalaya haben sie Reiseveranstalter
Also europäische oder nordamerikanische oder was weiß ich, russische oder asiatische Reiseveranstalter, die ihre zahlenden Kunden weiter in Richtung Gipfel marschieren lassen, obwohl es schon viel zu spät ist am Tag. Die müssen ja auch wieder runter, bevor sich das Zeitfenster schließt. Parallel dazu haben Sie bei uns Kohlunternehmer, die nicht auf den ersten Frost warten wollen, weil die Veranstaltungstermine ja feststehen, die Leute haben gebucht. Die Tische in der Gastwirtschaft sind reserviert, die haben da gar keinen Spielraum.
Mit welcher Konsequenz?
Das weiß ich jetzt nicht. Also das ist für den Kohl einfach nicht optimal.
Setzen Sie sich doch bitte. Wissen Sie, was mich beeindruckt hat an dem Interview, wo ich angefixt war beim Lesen, das war diese Geste, mit der Sie ganz allgemein den Komplex des Kochens...
Ja, Kulturtechnik.
Kulturtechnik des Kochens in unmittelbare Nähe rücken zu existenziellen Extremsituationen. Wie es die Besteigung eines Berges ist. Mount Everest, sagen Sie.
Ja.
Sie rücken das Kochen in einen Bereich, wo es niemand anderer vermutet, außer Ihnen. Das haut einen um. Darum sind Sie hier.
Ja, ja.
Das hat die Kollegen überzeugt.
Ja, das glaube ich aber auch, dass das Kochen da seinen Ort hat.
Ja.
Also als Kulturtechnik, muss man dazu sagen.
Kann ich Ihnen was anbieten und Wasser?
Nein.
Toll. So, Herr Koch. Wir haben ja schon eines zusammengetragen, jetzt aber zum eigentlichen Grund, warum Sie hier sind.
Entschuldigung.
Ja?
Das ist nicht mein Koffer.
Nicht Ihr Koffer?
Der sieht anders aus als meiner.
Na, schauen wir doch mal nach, wessen Koffer das ist. Ich bin da ganz schamlos. Ach, was haben wir denn da? Personalausweis. Peter Koch, das sind Sie doch.
Ja, das bin ich.
Na, sehen Sie, Ihr Koffer.
Warten Sie, ich muss nur noch was Frisches anziehen.
Wollen Sie sich gleich hier umziehen?
Ja, doch, Gott weiß nicht. Gibt es noch einen anderen Ort zum Umziehen?
Der Vorhang.
Ja?
Ja. Sie, ich würde gerne hier weitermachen, dass wir zum Ende kommen. Und dann müssen Sie auch noch in die Maske.
Ja, na gut, kein Problem. Kann mich auch einfach hier umziehen. Also, ja, Maske muss gar nicht unbedingt... Irgendwie feucht, die Sachen.
Herr Koch, der Grund, warum Sie hier sind.
Ja, okay.
Das Thema heute Nachmittag.
Ja, genau.
Die Krisenküche, das ist das Stichwort.
Ja, genau, das ist das Stichwort.
Ja? Wie gesagt, zu dem Thema existieren ja viele Stimmen. Es fällt aber auf, Sie hatten das zu Beginn schon angesprochen, es zieht Sie immer wieder magnetisch in Richtung der Extreme.
Ja, das hat sich so ergeben.
Wobei Ihre beruflichen Ergebnisse
eher... Ja, gutes Mittelfeld.
Ja, irgendwo da so anzusiedeln werden. Sagen wir, Sie sind streng genommen vernachlässigenswert.
Entschuldigung, hier am Saum ein Faden raus. Hier auch.
Wissen Sie, was Sie selbst kochen, ist überraschend wenig aussagekräftig angesichts der Umstände, unter denen Sie arbeiten. Und auch gemessen an den Erlebnissen und Erfahrungen, die Sie gesammelt haben.
Ja, das ist sicher so. Die Hosenbeine sind ja viel zu kurz.
Waren Sie das eigentlich, der den Begriff Krisenküche in Umlauf gebracht hat?
Ja, weiß ich nicht mehr. Krisenküche, Küchenkrise und... Also wie das mit und in meiner Biografie zusammenhängt, das war immer mein Thema.
Wie können wir gleich in der Sendung in das Thema einsteigen? Fällt uns dann ein guter Aufhänger ein?
Zum Thema Küchenkrise, wenn wir damit anfangen wollten, da könnte ich die Geschichte meines Vaters erzählen.
Na, fällt Ihnen nicht noch was anderes ein?
Ja, die hatte ich ja schon kurz in meiner Mail skizziert.
Ja, Herr Koch, mein Vorschlag wäre, diese Geschichte auszulassen.
Was? Na, dann ist mir nicht klar, wie wir... den Bogen spannen wollen zu meiner Herkunft.
Ja, lass uns mal kurz nachdenken.
Also Welthauptstadt der Küchen, Frontenmalerei, Butchersblock, Reiche Rustikal, Bankrott. Das wäre so die grobe Linie. Die Reihenfolge, da müsste man auch noch mal gucken. Also Entschuldigung, Ärmel ist auch zu kurz.
Inwieweit müssen Sie denn bei der Geschichte
ist ja viel zu
mit
kurz.
Ihrem Vater in die Details gehen?
Also eigentlich geht es mir darum, die Geschichte über den Hocker zu erzählen. Aber dazu müsste ich schon einigermaßen explizit werden. Anlass... Herstellungsprozess, Funktion. Hm. Haben Sie meine Mail gelesen?
Ja, natürlich.
Na gut, also dann wissen Sie ja Bescheid.
Ja, eben. Ja,
also wie machen wir das?
Und wenn wir sagen, in etwa, Ihr Vater ein Pferdefreund.
Nein, das wird
einer, der sich Pferden verbunden fühlt, nahe fühlt, der mehr mit Pferden anfangen kann als Sie und ich, womit sich das Publikum dann, verstehen Sie, direkt ansprechen könnte.
Ja, gut, also wenn ich nicht erzähle, was sozusagen die Motivation ist, dann komme ich nicht auf den Hocker. Und der Hocker schlägt die Brücke über den Beruf des Frontenmalers, vom Butchersblock kommt, Welthauptstadt der Küche hin zur Küchenkrise, wobei wir dann auch gleich zur Krisenküche kommen, also über die Küchenkrise bei der Krisenküche sozusagen ankommen. Dann springen wir zu meiner Person und gehen kurz darauf ein, wieso ich eigentlich hier bin.
Butchers Block. Und ohne Butchers Block.
Ja gut, also bitte, wie Sie wollen.
Kommen wir dann auf Zivilisation?
Von wo?
Ohne Pferdefreund?
Ja gut, also bitte von mir aus, ja.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Das bleibt dann einigermaßen abstrakt.
Was ist denn mit Ihrem Hemd?
Ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie ganz nass.
Gucken Sie mal, wie Sie aussehen.
Oh Gott, also da muss irgendein roter Saft im Koffer ausgelaufen sein. Und hier, ich meine, da hat jemand die Ärmel abgeschnitten und hier die Hosenbeine unterm Knie auch abgetrennt. Ist ja ziemlich scharfer Schnitt.
Na, ziehen Sie ein anderes an.
Lass uns doch einfach sagen, dass wir uns auf meinen beruflichen Werdegang beschränken. Dann lassen wir die Geschichte meiner Herkunft einfach aus. Wir lassen Ostwestfalen komplett weg.
Wären Sie okay damit?
Ja, von mir aus okay damit. Okay.
Gut, dann können wir zum beruflichen Werdegang vielleicht kurz noch ein paar Punkte sammeln.
Ruanda, das war der Anfang.
Sekunde. Hören Sie? Das sind unsere.
Aha.
Ruanda, da waren Sie.
Noch jung. Ich brauche irgendwas, um mich aufzuwärmen. Sowas wie eine Pfanne, etwas mit dem Griff dran.
Was kam nach Ruanda?
Na, von da an habe ich eigentlich kein Krisengebiet ausgelassen. Küche in Zeiten der Krise. Wobei der Herd, klassisch, die Feuerstelle, das Zentrale ist. Die großen Klassiker, die in Situationen entstanden sind, die durch, also evolutionsbiologisch gesprochen, Mangel an Nährstoffen charakterisiert waren. Pasta, um nur ein Beispiel zu nennen.
Pizza?
Ja, auch.
Nehme ich doch mal an.
Ja, mag sein. Alle Eintöpfe und Stews, so gut wie alles, was uns heute als Küchenklassiker bekannt ist, ist aus der Krise hervorgegangen. Ja. Verdankt sich dem Erfindungsreichtum, den der Mensch in einer Mangelsituation entwickelt hat, beziehungsweise aktiviert hat. Die Geschichte der Zubereitung von Lebensmitteln, die im Übrigen von der allgemeinen Evolution gar nicht zu trennen ist, ist eine Geschichte von Krisen. Die großen kulinarischen Kulturleistungen, Gulasch.
Gulasch?
Ja. Oh Gott, nehmen Sie, was Sie wollen. Entstanden im Umfeld von Krieg, Exodus, Hunger, Elend, Tod. Vor allem die Fleischgerichte. Wussten Sie, dass sich der Begriff Kannibalismus von Canis Hund ableitet und den Tabubruch bezeichnet, wenn ich aus der Not heraus die eigenen Haustiere anfange zu essen? Wobei bis zu diesem Zeitpunkt Tiere ausschließlich als Haustiere gehalten worden waren und nicht als Schlachttiere. Die haben uns Eier, Milch und Wolle gegeben, aber gegessen hat man evolutionsgeschichtlich bis vor kurzem noch nichts, was bei uns mit im Haus wohnt oder nebenan. Der Kannibalismus beschreibt also nicht die Wolfwerdung des Menschen, Canis Lupus.
Ja,
darauf kommen wir dann noch beim Thema Ruanda wieder zurück, sondern den Moment, wo ich aus der Not heraus meinen Freund verspeise, also Canis Domus, den Haushund, den domestizierten Hund, wo auch deutlich wird, dass die Zeiten des Gleichgewichts, der Friede, dass das Arbeit ist, das pendelt sich nicht so von selbst ein. Für die Vielfalt der Küche, die wir heute auf der Welt haben, waren natürlich eher die Momente des Ungleichgewichts von Bedeutung. Evolutionsbiologisch gesprochen waren sie ein Segen.
Das ist ein hartes Stück Brot, das Sie uns dazu kauen geben. Ich meine, Ruanda, da denke ich nicht zuerst an Unterhaltung für die ganze Familie.
Ja, es soll ja ausschließlich um Kochrezepte gehen. Wir können aber auch, um ein aktuelleres Beispiel zu haben, die Situation vor Ort nehmen.
Ja, welche denn?
Ja, na, wo sich immerhin Deutsche oder Deutschstämmige mit der Notwendigkeit konfrontiert sehen.
Ja?
Zumindest unklar ist,
ja,
ob sich
denn?
Das... Also wenn man das jetzt mal von außen beobachtet.
Ja, und zwar?
Wie sich das entwickelt.
Was?
Ob das so weitergeht?
Wie was weitergehen kann?
Ob sich das so immer weiterentwickeln kann oder...
Hallo? Sekunde, ich habe jetzt gerade die Regie im Ohr. Entschuldigen Sie, ich muss gerade eben...
Ja, keine Ursache.
Ja, verstehe. Wie lange noch? Nee, klar, können wir nicht. Ja, in 20 Minuten fängt die Ich frage ihn mal, ich melde mich wieder.
Ist was passiert?
Nichts.
Ja, was?
Nein, keine.
Ja, aber es
nein,
so.
Es ist keinem was passiert.
Ja,
bis jetzt, nein. Der Land Rover kommt einfach nicht durch. Der steht an der Straßensperre.
Also der die Zutaten bringt.
Ja, das meiste haben wir ja hier. Der Rover bringt noch, lass mich mal nachgucken, den Safran und, ja, hauptsächlich den Safran.
Ach so?
Soll ich versuchen, ob wir woanders Safran herbekommen?
Das war sowieso in erster Linie für die Farbe.
Gut, das müssen Sie entscheiden.
Ja, was haben wir denn für Zutaten da im Studio?
Eigentlich alles da, was Sie verlangt haben, bis auf, wie gesagt, den Safran.
No, mir fällt schon was ein.
Das denke ich doch
auch. Sowieso nur wegen der Farbe. Wichtig wäre der Fond, die Brühe.
Ja, die müsste bereitstehen.
Gut, wenn erstmal die Basis steht. Irgendwas muss ich jetzt in der Hand haben. So etwas wie eine Pfanne, etwas mit einem Griff dran. Ja, zum Aufwärmen.
Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, nehmen wir doch die Situation vor.
Dann bleiben wir doch kurz bei Ruanda, weil das durch die Distanz, die wir haben, räumlich, zeitlich, etwas leichter zu handhaben
ist. Ja, das täuscht möglicherweise, aber egal. In Ruanda habe ich damals geguckt, was die Leute kochen. Und zwar die, die dem Morden entkommen sind, aber immer ganz nah dran waren, die sich versteckt haben, die auf der Flucht waren, die gezittert haben, getrauert, geweint, die Todesängste ausgestanden haben. Was haben die aus den Möglichkeiten gemacht? Wie sind die mit der radikalen Reduktion ihrer Möglichkeiten umgegangen? Gab es einen Punkt, wo man gesagt hat, Überleben ist alles?
Und? Gab es?
Von der Hand in den Mund. Ja, den hat es interessanterweise nicht gegeben. Wo immer eine Feuerstelle war, hat man was zubereitet.
Was zum Beispiel?
Am Mittwoch erscheint jetzt ein Buch mit Rezepten, die ich gesammelt habe. Und ich kann dazu nur so viel sagen, einige Sachen da drin haben durchaus das Zeug zum Klassiker.
Interessant.
Ja.
Mussten Sie Ihre Erlebnisse in Ruanda zuerst verarbeiten? Oder wie kommt es, dass das Buch erst jetzt erscheint? Für unser deutsches Publikum, das wir hier im Studio haben, wird das wohl ziemlich fremdländisch werden, was Sie da zubereiten.
Die deutsche Küche, das kann man wirklich beobachten, ist sehr viel internationaler geworden. Da gibt es so gut wie keine Berührungsängste
mehr. In Deutschland.
Mehr.
Das sieht hier vor Ort aber ganz anders aus. Das muss Ihnen klar sein, wenn Sie dann gleich in die Sendung gehen.
Das ist mir natürlich klar.
Wir sind eine Enklave. Das ist hier nicht der gefederte Mittelpunkt von Europa.
Ja, ja. Ja. Wo waren wir, stimmt?
Ihre Rezepte aus Ruanda.
Der Zusammenhang von Kochen und Zivilisation und ob man Menschen so weit treiben kann, dass sie ihr Essen nicht mehr zubereiten.
Kann man?
Alle Menschen, denen ich begegnet bin, die nicht oder nicht mehr gekocht haben, waren entweder Männer oder Kinder. Oder sie waren tot.
Meine Frau zum Beispiel. Die kocht ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Diese Option ist eine Kulturleistung der Nachmoderne.
So, wir müssen los. Sehen Sie die Maske?
Nein, sehen Sie, es macht einen Unterschied.
Ja, gehen wir einfach.
Ob ich jede Frucht, die mir die Natur auf den Weg legt, in den Mund stecke... Also Beeren, Pilze, Getreide oder...
Ja.
Achso. Oder ob ich einen Henkelmann bei mir habe mit kochend heißem Wasser drin und ich tue die Sachen da rein und lasse das durchziehen, bis ich mich zum Mittag hinsetze, ausruhe, den Henkelmann aufmache und eine gute Suppe habe. Na, das hat auch was mit dem Prinzip von Mühsal und Belohnung zu tun. Das Christentum ist daraus hervorgegangen.
Keine Religion hat.
Ja, bald ist Weihnachten. Aber klimatisch merkt man hier ja eh nichts davon. Haben Sie noch etwas Kleingeld?
Was brauchen Sie denn?
Knorr Maggi. Sowas gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht mehr im Automaten. Na, ich habe heute noch nicht. Ich muss noch.
Sie sagen Berührungsängste. International, das Christentum sei aus der Kulturgeschichte des Kochens hervorgegangen. Jetzt haben wir hier vor Ort eine etwas andere Situation.
Ja, richtig. Ich kann allerdings noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin ja heute Morgen erst angekommen, aber. Ich hatte das auch so verstanden, dass wir, während ich koche, zusammen nachdenken.
Ich kann ja einfach auch ein bisschen was schnippeln, dass man was zu tun hat.
Ja, haben Sie noch 10 Cent? Ich kann Ihnen kleine Aufgaben übertragen.
Ja, da fühlt man sich immer besser.
Das ist es ja auch gar nicht geben, diese Art von Sendung.
Ja, Kippchen.
Eine klare Brühe. Herrlich. Wichtig wäre wahrscheinlich, wenn wir die Situation vor Ort thematisch aufgreifen wollen, dass man sich mal klar macht, welche Gründe es für diese Situation geben könnte.
Ich hoffe nur, dass Sie nicht einer von diesen linken Kulturrelativisten sind.
Nein, nein. Keine Angst, das bin ich nicht.
Okay.
Gut.
Ich muss jetzt was in der Hand haben. Ein Holzlöffel würde es auch tun.
Wir haben jetzt noch 18. Wir haben jetzt noch 18 Minuten. Gehen wir noch mal kurz durch. Ich habe jetzt Everest/Kohlfahrt.
Ja, von mir aus, aber kurz.
Welthauptstadt der Küchen?
Müssen wir ausklammern. Weiter.
Was bleibt uns dann noch? Butchers Block fällt weg, Bankrott fällt weg. Sie müssen jetzt schnell noch in die Maske.
Oh, das höre ich gar nicht gern.
Trinken Sie aus, dann gehen wir rein.
Ja, rauchen Sie ruhig in Ruhe zu Ende.
Sie auch?
Mm-mm. Danke.
Wenn ich nur kurz auf meinen Vater eingehen könnte, müssen wir die Sache nicht ausklammern, aber ich sag's nur.
Das muss ich aber mit der Regie absprechen. So, was bleibt uns denn sonst noch? Lassen Sie mich mal kurz nachsehen. Zivilisation, Genozid, Hungersnot, Krise allgemein, Mangel, Schrägstrich, Einfallsreichtum.
Der Wolf, dein Freund und Helfer.
Wie bitte?
Ja, war nur so, egal, fiel mir gerade so ein.
Naja, und dann kämen wir ganz am Ende noch auf unsere Situation hier zu sprechen.
Ich dachte, die soll thematisch die ganze Zeit mitschwingen.
Ja, soll sie ja auch. Aber am Ende können wir noch mal explizit darauf eingehen.
Ja, stellen Sie mich doch einfach kurz vor und dann erzählen wir, warum ich eigentlich hier bin.
Wer Sie sind.
Woher ich komme.
Und was würden Sie da sagen?
Stichwort wäre natürlich Welthauptstadt der Küchen. Ah, Mist, da komme ich ja schlecht um die Geschichte mit meinem Vater drumherum.
Ach so, ja, ich wollte ja noch schnell in der Regie nachfragen. Sekunde. Nee, geht keiner ran.
Wir sind wahrscheinlich noch mal auf dem Klo, bevor es losgeht.
So, wir gehen jetzt in die Maske.
Ach Gott, ja, wenn es sein muss.
Was ich noch sagen wollte, lassen Sie sich nicht irritieren, wenn es zu irgendwelchen Komplikationen kommt. Es kann passieren, dass zwischenzeitlich der Strom ausfällt oder die Übertragung unterbrochen wird.
Ja, bin ich gewohnt.
Wir gehen einfach ganz locker damit um.
Ich nehme es sowieso immer so, wie es gerade kommt.
Okay.
Ist nicht mein erstes Krisengebiet.
Die Ansage ist einfach, kochen Sie.
Also ich koche.
Gut.
Hallo? Hallo, Regie?
Ich muss irgendwas in der Hand haben. Was wie eine Pfanne. Haben Sie vielleicht so einen kurzen Regenschirm, einen Knirps oder sowas?
Hier nicht. Nein. Hallo? Hallo, Regie? Wo ist der denn? Ich muss ihn kurz vor der Sendung noch sprechen. Also, möglicherweise kommt der Rover doch durch.
Ja, fantastisch.
Ja, wenn er sich kurz vor Beginn der Sendung nochmal melden könnte. Wir müssen ja noch was abklären. Danke. Ja, bitte. Es ist wichtig. Achso, und habt ihr sowas wie eine Pfanne? Egal,
Ja, genau.
Ja, mach das. Ja. Sie gucken, was Sie tun können.
Ist hoffentlich nichts Ernstes.
Offensichtlich hat es an der Straßensperre wen Offizielles vom Sender gebraucht, um den Rover durchzubringen.
Aha. Wer fährt denn?
Wer den Land Rover fährt. Wir haben einen Fahrer von drüben, der aber heute Morgen nicht gekommen ist. Ich nehme an, die haben jetzt einen aus der Lohnbuchhaltung geschickt.
Führerschein wird er ja wohl haben.
Na, es ist nicht immer eine so gute Idee, sich Fremden gegenüber auszuweisen. Die Messer. Danke, Tobi.
Das sind ja regelrechte Macheten.
Suchen Sie sich eine aus.
Von der Länge sind die aber alle gleich.
Vergessen Sie nicht, dass wir eine Radiosendung machen. Die Leute können nicht sehen, was Sie da in der Hand haben. Also beschreiben Sie ruhig die Länge der Klinge, Ihren Schliff, aber eben auch Farbe und Beschaffenheit der Tomate, an die Sie Ihre Messer ansetzen.
Das ist aber nie Vergleich. Ich hatte dem Assistenten mein eigenes Messer gegeben, damit er es im Studio neben dem Brettchen deponiert. Bisschen kleiner, mit einer spitzen Spitze dran.
Nee, die sind nur zum Aufwärmen.
Hm. Ja, das Messer, Chuck. Was ich zu Ruanda noch sagen möchte.
Ah, nee, das müssen wir abkleben.
Es gibt ja immer Leute, die sagen, Menschen sterben und ihr macht eine Kochsendung.
Ich gehe jetzt mal kurz nachschauen, ob der Pförtner da ist. Warten Sie einfach hier, bin gleich wieder da.
Es ist mir ein zentrales Anliegen, deutlich zu machen, dass das nicht im Widerspruch zueinander steht. Was wir tun, ist kein Widerspruch und das meine ich nicht zynisch, überhaupt nicht. Also wirklich, im Gegenteil.
Das wird den Leuten draußen ganz schön einheizen, was sie zu sagen haben. Was ich machen könnte, ich könnte zur Redaktionsleitung rüberlaufen und kurz gucken, was eigentlich los ist.
Ja, was wir aber auch machen könnten, das fällt mir gerade ein, wenn wir das Pferdethema von einer ganz anderen Seite aufzäumen wollen.
Sekunde, ich muss mal ganz kurz, jetzt habe ich wen dran. Ja, ich bin's. Kannst du mir mal den Nick ranholen? Nein, habe ich schon versucht, die Regie ist tot.
Interpellation into being heißt das da, glaube ich.
Nein, ruf mich gleich zurück. Wir sind ja noch nicht ganz fertig mit dem Vorgespräch. Er muss noch in die Maske. Du weißt auch nicht? Hab ich schon. Nee. Okay, verstehe. Okay, gut.
Wo steht der Wagen denn?
Am Rande der Südstadt.
Ich meine, wer hat die Straßensperre aufgestellt? Die Deutschen?
Das wissen wir im Moment noch nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Wagen sich nicht vom Fleck bewegt und anscheinend sind auch Uniformierte anwesend. Wir wissen aber nicht, wer das ist. Nur, dass der Wagen nicht durchkommt.
Aha. Ja, wissen wir nicht.
So, diese Machete habe ich nur zum Aufwärmen in der Hand. Ich muss vor der Sendung immer was in der Hand haben. Die Klinge ist abgeklebt, kindersicher. Ich wollte eigentlich zur Maske.
Zimmer 301.
Die Flur runter, da links.
Bei Sulla.
Ach Gott, ja, stimmt. Von da komme ich ja auch. Ich bin irgendwie falsch. Verlaufen. Entschuldigung. Tschüss. Da. War doch was, ich hab doch was gehört. Komisch. Hallo, ist da jemand? Ich bin der Koch. Peter Koch. Ich soll mich hier für die Sendung herrichten lassen. Hallo, sind wir nicht verabredet?
Hm? Nein, ich hab geschlossen.
Hallo, ist hier jemand?
Ich werde dich jetzt rasieren, also halt die Luft an.
Ja. Es geht mir gar nicht darum, dass ich nicht geschminkt werden will. Es ist nur, weil bei dem Wort Maske geht bei mir sofort eine Alarmglocke an. Da klingelt immer gleich ein anderes Wort mit an. Und wissen Sie welches? Tribe. Tribe. Ich muss immer daran denken, wie dieser belgische Blauhelm-Offizier Tribe sagt. Tribe, Tribe, Tribe. Tribe. Tribesmen, Stammeskultur, Triebstruktur, Warlords. Das ist bei mir eine direkte Linie. Maske, Tribe, Trieb, Krieg. Und wenn Sie dann nach Hause kommen, dann haben Sie die Souvenirs in deutschen Wohnzimmern und auf Fluren und in Partykellern, Tribal Masks, Tribal Dance, Tribal Männlichkeitsrituale. Warum sind Sie mir gegenüber denn so feindselig eingestellt?
Sie können es hören.
An den Seiten eher kurz. Oben ruhig länger lassen. Also oben eigentlich nur die Spitzen. Oh! 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 Ja. Sie sind keine von uns. Ah! Das ist ja ganz erfrischend, endlich mal jemanden von der anderen Seite zu treffen. Ich dachte, Sie wären heute Morgen alle nicht gekommen.
Ich darf nicht mit Ihnen reden.
Die
wollen verhindern, dass was durchsickert.
Durchsickert? Wovon durchsickert?
Allen Mitarbeitern aus der Südstadt wurde gestern gekündigt.
Gekündigt? Das ist ja das Gegenteil von dem, was Burger gesagt hat.
Sie sind naiv.
Ich bin naiv.
Sagen Sie, dass Sie das Radio anmachen.
Ich soll das Radio anmachen?
Sagen Sie es.
Ich hab verstanden. Machen Sie doch mal das Radio an.
Klick. Ich habe heute ein besonders lustiges Lied mitgebracht. direkt von zu Hause. Heute Morgen frage ich meinen Bruder, hey Bra, warum sind dann deine Hosenbeine und Hemdsärmel am Ellenbogen und unterm Knie abgeschnitten? Da sagt mein Bruder zu mir, wenn du dir Sorgen um meine Hemden und Hosen machst, dann guck dir lieber mal meine Arme und Beine an. If I needed you, bringst du mich hier raus, bringst du mich hier raus in Sicherheit. Wenn du mir nicht glaubst, dann bin ich verloren. Dann komm ich hier nicht mehr lebend raus.
Aber Burger hat doch gesagt.
Das passiert, wenn sich ein Südstädter in der Nordstadt rumtreibt. Aber hey, sagt mein Bruder zu dem Typen mit der Machete, wenn ihr allen Südstädtern, die in der Nordstadt arbeiten, Arme und Beine abhackt, wer trägt dann eure Post aus und wer backt eure Brötchen? Der Typ denkt nach, holt aus, haut meinem Bruder die Rübe ab und fragt zurück, na, und wer zerbricht sich jetzt den Kopf für uns?
Oh, komm, das kann doch nicht...
Doch.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Wem soll ich vertrauen, so wie ich das sehe, steht doch Burgers Aussage gegen deine. Und selbst wenn es stimmt, wie stellst du dir das vor? Was hab ich denn schon für Möglichkeiten?
Der Sender schickt zwei Männer in die Südstadt. Die sollen mich in den Sender holen. Ich soll einen letzten Job für sie machen. Ein Koch, ein bisschen zubereiten für die Sendung. Ich sag ganz frech, hey, ihr habt mich gefeuert. Ihr habt mir gar nichts mehr zu sagen.
Ja, du sagst gefeuert, aber...
Hey, Kleine, sagt der eine. Deine Kollegen haben wir gefeuert. Letzte Nacht im Gemeindeschuppen. Dagegen siehst du noch ganz rosig aus. Burger lügt dich an. Er benutzt dich nur als Feigenblatt auf deiner Schlachterplatte. Bist du naiv genug, drauf reinzufallen, dann badest du deine Hände in unserem Blut.
Wenn das alles stimmt, bring ich dich hier raus.
Wenn du mir nicht glaubst, dann bin ich verloren. Du musst mir jetzt vertrauen.
Vielleicht fällt mir da auch schon was ein.
Wir möchten alle begrüßen, die eben erst eingeschaltet haben. Hier ist das deutsche Radio für deutsche Hörer am Ende der Welt. Was Sie eben gehört haben, war ein besonders böses Beispiel dafür, wie in der Weltsicht der Südstädter die Wahrheit von den Füßen auf den Kopf gestellt wird. Klick.
Jetzt wollen Sie mir plötzlich erzählen, dass die Aggression von uns ausgeht, aber das ist doch hier eine deutsche Enklave. Und soll ich immer was über Deutsche erzählen? Also jetzt mal ehrlich, zumindest was die letzten 60 Jahre angeht. Mein Vater war Frontenmaler in einer Möbelbude in Ostwestfalen. Bei der Firma, die auch den Butchersblock erfunden hat. Haben Sie mich verstanden? Butchersblock, Schlachtklotz. Der ist aber gerade nicht das, was Sie denken. Der ist ein dekoratives Küchenmöbel. Der heißt nur so, weil er aussieht wie ein Schlachtklotz beim Schlachter. Aber es ist das genaue Gegenteil davon. Sehr sauber, glatt lackiert, eine kubistische Oberfläche. Der Butchersblock ist der Inbegriff der Küche, in der gar nicht mehr gekocht wird. Da haben Sie mit Sicherheit keine Kerben in der Oberfläche. Das ist ein anderes Deutschland als zur Zeit der Großelterngeneration, wo Sie den Schlachtklotz draußen im Hof hatten und die Halsfedern vom Suppenhuhn guckten aus jeder Kerbe. Sag mal, wo sind wir hier eigentlich?
Im Getränkeautomaten.
Was?
Guten Tag, Herr Burger. Bitte wählen Sie.
Also ich weiß, dass das hier nicht der abgefederte Mittelpunkt Europas ist. Mein Vater hat sich einen Hocker gebaut als Frontenmaler. Da sind wir schon viel dichter am Thema. Bemalung, Maskerade, Tribe, Tribal, Triebstruktur. Aber das kommt in Deutschland nur noch in der pathologischen Form vor.
Kürbissuppe ist leider aus.
Kürbissuppe?
Was soll das heißen? Hier wird heute was ganz anderes verhandelt als Kürbissuppe. So ist durchaus so besprochen, dass wir heute einiges verhandeln. Zum Beispiel müsste mal jemand danach fragen, wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte hier in diesem Land. Die Frage müsste man wirklich mal stellen können, ohne dass der andere gleich sagt, man wäre ein linker Kulturrelativist. Was ist das? Was will der denn?
Der will ein Bier. Na, nicht aufmachen.
Gott, was ist denn das für ein Aggressionspotenzial da draußen?
Ja, doch.
Verdammt! Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einer der Aggressoren ist. Er fühlt sich offenbar unbeobachtet. Trotzdem. Ich weiß zwar, dass Splittervölker in der Diaspora einen besonders ausgeprägten Nationalismus entwickeln können, trotzdem bleibt doch die Herkunft im Geiste entscheidend. Die ist doch geprägt durch Aufklärung und...
Jetzt gibt's was auf die Mütze, jetzt gibt's was auf die Mütze. Und weg damit.
Aha, gut. Ich habe verstanden. Jetzt ist die Frage, wie wir beide hier heil rauskommen.
An alle, die mich da draußen hören können. Ich bin immer noch hier drin. Ich bin heute die Einzige von uns hier im Sender und ich weiß nicht genau, was draußen vorgeht. Aber ich habe eine schlimme Vermutung. Ich kann euch nur raten, geht nicht alleine auf die Straße. Bleibt in größeren Gruppen zusammen. Meine einzige Chance, hier wieder lebend rauszukommen, ist absurderweise dieser Koch. Ich spiele deren Spiele also mit. Falls einer von euch meinen Bruder gesehen hat, bitte sendet einen Tweet oder eine Nachricht auf meiner Facebook-Seite. Ich bleibe auf Sendung.
Nicht nur Eintöpfe und Stews. So gut wie alles, was uns heute als Küchenklassiker bekannt ist, ist aus Krisen hervorgegangen. Die Vielfalt unserer Küche verdankt sich dem Erfindungsreichtum, den der Mensch in Mangelsituationen aktiviert und weiterentwickelt hat. Die Geschichte der Zubereitung von Lebensmitteln ist eine Geschichte von Krisen. Die großen kulinarischen Kulturleistungen entstanden im Umfeld von Krieg, Exodus, Hunger, Elend und Tod. Heute werden wir etwas darüber erfahren, wie sich der Begriff Kannibalismus von Canis, Hund, ableitet und den Moment bezeichnet, in dem ich aus der Not heraus die eigenen Haustiere verspeise. Der Kannibalismus ist, so wird unser heutiger Gast argumentieren, nicht die Wolfwerdung des Menschen, Canis lupus, sondern das Ende des Haushundes, Canis domus, des domestizierten Wolfs. Für die Vielfalt der Küche, die wir heute auf der Welt haben, waren und sind diese Extremsituationen von großer Bedeutung. Herr Koch.
Ja, evolutionsbiologisch gesprochen waren Sie ein Segen.
Ein hartes Brot, das Sie uns dazu kauen geben.
Ja, allerdings.
Hey, hier ist Sulla aus der Höhle des Löwen. Ich grüße alle Hörer von Radio Freie Südstadt. Ausnahmsweise hört ihr im Livestream heute eine Sendung von Radio Deutschland.
Neben mir im Küchenstudio in unserer Studioküche steht heute ein ganz besonderer Koch, Peter Koch. Und ich kann Ihnen schon einmal verraten, dass er uns unter anderem von seinen Erfahrungen berichten wird, wie er 1997 in Ruanda machen konnte.
Machen durfte.
Für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, wir haben uns nicht etwa an den Feindessender eingeklinkt.
Ich freue mich natürlich sehr, Sie heute bei unserer Sendung begrüßen zu dürfen.
Ich trage irgend so eine Karnevalsmaske oder seltsame Stammesmaske.
Außerdem werden wir natürlich auch gemeinsam kochen.
Richtig.
Und das ist Ihre Frau?
Und das ist meine Frau, Petra, die auch meine Assistentin ist.
Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie müssen sich das so vorstellen. Hier im Studio steht mir also eine Gestalt gegenüber mit einer hölzernen, wie soll ich sagen, Karnevalsmaske, wie man sie aus dem Hochschwarzwald kennt.
Fasnacht.
Und hält eine Machete.
Ja, das sieht wirklich lustig aus.
Und, Entschuldigung, das muss ich noch dazu sagen, der Koch selber steht da in einem viel zu weiten Anzug, wo noch dazu die Hosenbeine unter den Knien abgeschnitten sind und außerdem die Jackettärmel oberhalb vom Ellenbogen. Ja. Aber nur so viel dazu.
Ja.
Also Petra und Peter.
Petra Koch.
Sie sind beide heute erst angereist, aber es freut mich, dass Sie heute Nachmittag hier bei uns sind.
Ich habe mir für heute etwas ganz Besonderes überlegt. Eine schmackhafte Kürbissuppe.
Da sind wir aber mal gespannt.
Petra, wenn du schon mal den Kürbis... Ich habe in dieser Hinsicht unzählige Experimente gemacht. Ich habe wirklich einiges ausprobiert.
Mit welchem Ergebnis?
Die einzige Kürbissuppe, die mir jemals gelungen ist, ist folgende. Kürbis mit Zwiebeln anschwitzen.
Ich könnte ja schon mal die Zwiebel schneiden.
Zwiebeln mache ich am liebsten selbst. Ich weiß nicht, ob wir noch ein drittes Messer haben für die Kartoffeln.
Ich weiß nicht, ob ihr euch die Situation vorstellen könnt. Hier stehen drei Menschen auf engstem Raum mit Messern in der Hand. Und die Situation...
Kochen Sie auch? Oder lässt man das bleiben, wenn man mit einem Koch verheiratet ist?
Spitzt sich zu.
Doch, sie kocht. Sie kocht.
Und ich verstehe nicht, wieso ich diesen Kürbis nicht aufgeschnitten kriege.
Warten Sie, ich wollte Ihnen ein Messer raussuchen.
Gib ihm bloß kein Messer.
Und wie lange ist das her?
Wie lange?
Dass Sie geheiratet haben.
Sag schon.
8 Jahre, schon. Ist das her.
Aber die Eheringe nehmen Sie ab zum Kochen?
Bitte, gib ihm kein Messer, bitte nicht.
Ja, natürlich.
Er ahnt, was hier los ist. Bitte gib ihm kein Messer. Wie der mich angrinst. Hat er den Braten schon gerochen.
Was ist denn nun das Besondere an der Kürbissuppe, die wir heute gemeinsam kochen?
Instantbrühe. An dieser Stelle spricht überhaupt gar nichts gegen Instantbrühe.
Ja, klingt doch lecker.
Alles, meine Damen und Herren, was wir hier heute machen, können Sie übrigens zu Hause auch.
Mitkochen. Einfach mitkochen. Die Zuhörer unserer Sendung, müssen Sie sich vorstellen, stehen also wirklich in ihrer Küche neben dem Radio und kochen parallel einfach
mit. Das ist ja schön. Da versuche ich das mal ein bisschen transparenter zu machen. Was ich hier tue, ich habe jetzt das Gas erstmal aufgedreht.
Sie werden heute Nachmittag aber nicht nur für uns kochen, Sie haben uns auch ein paar interessante Geschichten mitgebracht.
Ja, mein Vater war Frontenmaler in einer Möbelbude in Ostwestfalen. Ich komme aus der Welthauptstadt der Küchen.
Was hat Sie damals nach Ruanda geführt?
Ich habe mich immer für Grenzüberschreitungen und Extremsituationen interessiert, bin aber selbst nie mal über meine eigene Latte gesprungen.
Und diese Maske, die Ihre Frau da aufhat, haben Sie die auch aus Ruanda mitgebracht?
Die Maske? Die hat auch mein Vater gemacht. Der war ja Frontenmaler in einer Möbelbude.
Ihr Vater hat die Maske gemacht?
Angeschnitzt. Geschnitzt und angemalt, ja.
Ist das Feuerzeug?
Ach so, ja, danke.
Ah, Vorsicht!
Au! Ah! Ja, nichts passiert, nur die Haare. Das Schöne am Hokkaido ist ja, Sie können die Schale mitkochen. Sie können sie aber auch abschneiden. Ich schneide sie meistens ab. Aber du kannst die Schale ruhig dran lassen.
Was will der von
mir? Die Schale hier dran lassen? Die kann man mitkochen.
Wenn die mir nicht so ein stumpfes Messer gegeben hätten.
Petra, wir können es auch so machen, dass du ihn den Kürbis schneiden lässt, wenn er das gerne möchte. Dann könntest du schon mal Wasser heiß machen. Gib ihm das Messer, bitte, dass wir ein bisschen vorankommen. Petra, könntest du mir bitte die Brühe heiß machen?
Welche Brühe? Ich sehe keine Brühe.
Petra, guckst du noch mal unten in den Schubladen, ob da nicht vielleicht noch eine Dose ist. Oder Brühwürfel. Geht auch, genauso gut.
Haben Sie eben damit die Zwiebeln geschnitten? Es ginge sicher besser, wenn man dieses Klebeband hier mal entfernen würde.
Ach so, ja, ja.
Das war liebe Zuhörer, wir hatten heute im Vorfeld der Sendung die Klinge dieses Messers mit Klebeband.
Weil wir das...
Für die Probe.
Stimmt, zum Aufwärmen.
Dürfte ich mal Ihr Messer haben. Ich mach das mal ab hier.
Keine Brühe. Verdammt.
Keine Panik, wir haben hier Brühe draußen im Automaten.
Das Studio hat keine Fenster. Die Kochinsel ist hell ausgeleuchtet. Es ist unglaublich heiß.
Petra, könntest du unterdessen die Zwiebeln noch ein bisschen feiner?
Der Schweiß steht uns auf der Stirn.
Das ist mir aufgefallen. Das fällt einem herunter. Auf, wenn Sie über die Küche oder über das Kochen reden, immer wieder auf Beschreibungsmodelle aus der Evolutionsbiologie zurück.
Richtig. Und zwar ist die Kulturgeschichte des Kochens von der allgemeinen Evolution gar nicht zu trennen.
Ist das nicht großartig? Ich finde das toll. Das Projekt Ruanda. Ist Ihnen das ein Begriff? Kennen Sie sein Kochbuch?
Nein, ja, das Buch wird kommenden Mittwoch erst erscheinen und es herrscht eine ziemlich rigide Geheimhaltungspolitik. Das liegt aber am Verlag.
Ihr Mann findet, mit Kochen kann man etwas verändern.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt...
Hab letztens an einer Brandmauer gelesen, will kill for food. Was würden Sie tun für gutes Essen?
Es geht darum, dass wir kulturelle Errungenschaft hoch und der Barbarei entgegenhalten.
Hat Ihre Frau eigentlich keine Stimme oder hat sie einfach keine eigene Meinung? Denken Sie vielleicht, Ihre Meinung gehört nicht hierher? Oder was ist mit Ihrer Stimme? Ich würde das gern mal hören, wie die so ist, diese Stimme, ob ich die vielleicht wiedererkenne.
Was soll denn das? Lassen Sie meine Frau in Frieden.
Geht Ihr Mann manchmal nachts runter in die Küche? Vielleicht gibt er den Hamster der Katze zu fressen. Wirft beides in kochendes Wasser und es gibt was Komplexes zum Frühstück unter der schützenden Plane der Allgemeinen Sonntagszeitung.
Sie sind plötzlich so schnippisch, ganz unangenehm, muss ich ehrlich sagen.
Ist das bei Ihnen zu Hause in Deutschland noch so üblich, dass die Frauen den Männern das Reden überlassen?
Ich, Entschuldigen, ich finde, wir hatten heute ein sehr schönes und bereicherndes Vorgespräch. Aber seit meine Frau dabei ist, sind Sie... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Irgendwie hasserfüllt. So kann ich nicht arbeiten.
Wissen Sie, wo meine Frau ist?
Nein. Wo sitzt sie denn?
Vor einem Jahr blieb ihr Wagen in der Südstadt liegen. Sie ruft mich an. Ich sage ihr, sie soll sitzen bleiben. Ich rufe den Abschleppdienst. Sie wartet im Auto, tut, was ich ihr gesagt habe. Dann kommen vier Typen. Grüß Gott, können wir Ihnen helfen? Und meine Frau fragt, sind Sie der Abschleppdienst? Ratter, 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 ratter. Ja, genau. Wir bringen Sie in eine Werkstatt, ganz genau. Sie müssen nur bei uns in den Wagen einsteigen. Und was passiert mit meinem Auto? Unser Kollege hier, der wird sich schon drum kümmern. Wir sind nämlich der Abschleppdienst, ganz genau.
Und was ist dann passiert?
Ich habe meine Frau nie wieder gesehen.
Es wird eng hier.
Tut mir leid. Das lassen wir jetzt weg.
Ich habe das Gefühl.
Wir fangen nochmal weiter vor.
Tarnung droht aufzufüllen.
Ich freue mich jedenfalls, dass Sie Ihre Frau mitgebracht haben. Und ich wäre so dankbar, wenn Sie nur ein einziges Wort mit mir reden würde.
Ja, na, Moment. Sie ist ja an dieser Stelle gar nicht persönlich eingeladen und kann auch zum Thema wenig beitragen. Darum wäre es das Beste. Wir kommen jetzt auf unser Gespräch zurück. Wussten Sie, dass es am Mount Everest bereits einige Todesfälle gegeben hat?
Frau Koch? Oder darf ich Petra sagen?
Keine Einzelfälle.
Wenn ich jetzt Brühe holen gehe, soll ich Ihnen was vom Automaten mitbringen? Schokolade. Sagen Sie, egal was, ich werde Ihnen jeden Wunsch erfüllen.
Entschuldigung, es müsste leider jetzt einer gehen und Brühe holen.
Ich gehe schon. Schade.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, das wäre jetzt wirklich wichtig an dieser Stelle.
Kleingeld habe ich. Bitte schön, da haben Sie das große Messer zurück. So, zu treuen Händen.
Wir müssen heute etwas improvisieren, aber wir schaffen das schon. Gut, was machen wir jetzt? Zwiebeln sind geschnitten. Könntest du den Kürbis in etwa daumendick große Würfel schneiden, wobei die Kantenlänge in etwa der Daumengliedlänge... jetzt nicht weitergehen kann, dann erzähle ich Ihnen kurz eine Geschichte aus der Heimat, wo ich zu Hause bin. Und vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen da ja auch mal ab und an. Bei Verwandten oder nur so. So, Anfang der 1980er Jahre kommt ein Townshield, die Firma, für die mein Vater damals noch gearbeitet hat, mit dem sogenannten Butcher's Block auf den Markt. Der Block war sehr kühn für die Zeit, richtungweisend. Bisher hatte die Firma Hauenschild rustikale Landhausmöbel gemacht. Mein Vater hatte die Fronten bemalt. Alle reisen sie nach Ostwestfalen, um das Wunder zu bestaunen. Der Butchers Block ist auf dem Cover von Schöner Wohnen abgedruckt und die Sensation auf der Möbelmesse in Mailand. Aber hinten in der Fertigung, da laufen die Tischler noch in Holzschuhen rum und sprechen Plattdeutsch. Innerhalb kürzester Zeit ist das traditionsreiche Familienunternehmen bankrott. Das Patent am Butchers Block wird zu gleichen Teilen an zwei Konkurrenten verkauft. Der Butchers Block ist auf der ganzen Welt zu Hause. Die Insolvenz der Firma Hauenschild markierte in Ostwestfalen den Anfang vom Ende einer bisher überraschend erfolgreichen Monokultur. Auf der Tafel am Ortseingangsschild steht oben Welthauptstadt der Küchen und darunter sind die Namen der ansässigen Küchenhersteller aufgelistet. Und jedes Mal, wenn man daran vorbeikommt, sind es einer oder zwei weniger. Mein Vater hatte zeitlebens nur eine Handvoll Zimmermannswerkzeuge im Haus, einen Fuchsschwanz, zwei Schraubendreher, Schlitz und Kreuz, ein scharfes, aber schon sehr kurzes Stecheisen mittlerer Breite und einen guten Hammer. An dem Tag, an dem sie ihn nach Hause geschickt haben, da suchte er sich Holz aus dem Garten und schreinerte sich einen Hocker, wie man ihn braucht, wenn man eine Stufe höher stehen will. Dann nahm er seinen Pinsel und Farben und begann, den Hocker zu bemalen.
Butchers Block.
Ich habe selten was Schöneres gesehen.
Von David Lindemann.
Ja.
Mit Jule Böwe.
Mein Name ist Peter Koch.
Jürgen Kuttner.
Ich komme aus einer kleinen Stadt in Ostwestfalen, die mal die Welthauptstadt der Küchen war.
Ulrich Mattes. Musik.
Dankeschön.
Ulrich Albert. Stefan Kirchschlager. David Lindemann. Magdalena Lindemann. Rolf Lindemann. Laura Robles. Rolf Tilking. Ton und Technik. Lutz Pahl und Susanne Bayer. Regieassistenz Gerald Michel. Regie David Lindemann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.
Das war Butchers Block. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dem würde ich gerne ein weiteres Hörspiel von David Lindemann empfehlen. In Der Damm besuchen wir ein einsiedlerisches Ehepaar in seinem von Naturgewalten bedrohten Eigenheim und im satirischen Spannungsfeld zwischen Bürokratie und Brutalität. Und auch in diesem Stück geht es um die grotesken Verwebungen von Alltag und Ausnahmezustand. Hier im Feed und in der Deutschlandfunk-App.